Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Er mache Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, es ist soweit, endlich. Jedenfalls, wenn man Jesus im Evangelium Glauben schenkt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lassen Sie doch einmal Ihren Blick ein wenig schweifen hier im Raum, nach rechts oder nach links. Wer ist gekommen heute Morgen? Gerne auch mal in die Bankreihe hinter Ihnen oder zwei Reihen nach vorne. Und bleiben Sie noch einen Moment in der Aufmerksamkeit für den Raum und für die Menschen, die hier sind. Ist sie eine Liebhaberin der Musik von Heinrich Schütz? Oder eine Kennerin gar? Ist er zufällig gekommen heute Morgen, einfach neugierig, auf Besuch in der Stadt? Und was macht sie gerade durch, die da neben Ihnen in der Bank sitzt? Was treibt ihn an? Niemand kann dem anderen ins Herz sehen, aber uns alle, wer wir auch sind, verbindet heute Morgen hier wenigstens eines. Wir hören Jesus Christus im Evangelium sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Unter uns? Natürlich nicht unter uns wie die Hohenzollerngruft unterm Dom. Unter uns ist das Reich Gottes eher wie beim Backen. Für ein gutes Biskuit muss man den Eischnee vorsichtig unter den Teig heben. Nicht verquirlen, vorsichtig unterheben. So ist das Reich Gottes mitten unter uns. Es ist soweit. Aber gleich kommt der Spoiler-Alarm. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Wir können es nicht herausziehen aus unserem Leben wie einen roten Faden aus einem Stück Stoff. Was wäre auch dieser rote Faden? Liebe, Freundschaft, Familienbande, gemeinsame Interessen, Achtsamkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, das ist alles gut und schön und wahr. Aber sobald wir es anfassen, sobald wir einen dieser Fäden in unsere Hand nehmen und zu ziehen beginnen, haben wir nicht Reich Gottes in der Hand, bleibt's unser menschliches Leben. Und dieses Leben ist ambivalent, fehlerbehaftet, löchrig, vorläufig. So auch in der Geschichte, wann immer wir versucht haben, das Reich Gottes herbeizuorganisieren, in den geschichtlichen Großversuchen, es ließ sich bis jetzt nicht durchsetzen. Das Täuferreich von Münster war es nicht. Die gute Absicht endete im Blutbad. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war es auch nicht. Der 30-jährige Krieg hat in unsere DNA die Schrecken eines Religionskrieges eingebrannt. Der Nationalsozialismus mit seinem 1000-jährigen Reich war es erst recht nicht. Er war das Gegenteil. Er hat die Hölle auf Erden gebracht. Der real existierende Sozialismus schließlich war es auch nicht. Alle, die ihn erlebt haben, die wissen das noch. Auch kein sozialer Wohlfahrtsstaat kommt je in die Nähe von Reich Gottes. In jedem sozialen Netz kann man Lücken entdecken. Und schließlich das Ende der Geschichte, das der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama diagnostizieren zu können glaubte, war auch kein solches. Der hatte 1989 vorhergesagt, dass sich jetzt nach dem Zusammenbruch der UdSSR die freiheitliche Demokratie westlicher Prägung überall auf der Welt durchsetzen würde. Fast, möchte man sagen, hätte er doch recht gehabt. Aber unterschiedliche Interessen, grundverschiedene Temperamente, der Wille zur Macht, Egoismus, Ungleichheit, Ausbeutung, Unterdrückung. Noch in jeder Gesellschaft waren und sind sie anzutreffen. Und mein Eindruck ist, je mehr wir behaupten, sie abgeschafft zu haben, desto gefährlicher werden sie, weil sie dann verdeckt am Werk bleiben. Jetzt könnten Sie mir sagen, Jesus redet doch vom Reich Gottes. Aber bisher war hier die Rede von politischen Systemen und menschlichen Entwicklungen. Und dann würde ich Ihnen sagen, stimmt. Ich rede von der Welt, in der wir leben, denn Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Deshalb muss, wer vom Reich Gottes reden will, von der Welt reden, in der wir leben. Aber derselbe Jesus vertritt im selben Atemzug im Evangelium die Position, das Reich Gottes ist nicht hier und es ist nicht da. Und das heißt doch wohl, wir können uns mit Zuständen unserer Welt und unseres Lebens niemals einfach so identifizieren. Es ist eben noch nicht so weit. Bevor wir sagen können, alles ist gut, scheint mir die Nachrichtenlage entgegenzuschreien, nichts ist gut. Nichts ist gut in Afghanistan. Seit dem vollständigen Abzug der internationalen Truppen, und das ist erst ein gutes Jahr her, verüben die an die Macht zurückgekehrten Taliban täglich neue Menschenrechtsverletzungen. Frauen und Mädchen wird systematisch der Zugang zur Bildung verwehrt. Über 90% der Afghaninnen und Afghanen leben in Armut. Im weltweiten Demokratieindex steht Afghanistan mit großem Abstand auf dem letzten Platz. Nichts ist gut im Iran. Die Sittenpolizei kann nach wie vor willkürlich verhaften, verhören, verprügeln. Und die Staatsmacht beantwortet die andauernden Proteste mit andauernder Gewalt. Der Rapper Toomuch Sahili zum Beispiel wird wegen kritischer Lieder verhaftet und nach Angaben seiner Familie gefoltert und womöglich mit dem Tod bedroht. Nichts ist gut in China. Der Staat hält seine Bürgerinnen und Bürger in immer lückenloserer Überwachung. Die Zensur ist allgegenwärtig. Und im größten iPhone-Werk der Welt versuchen Angehörige der Belegschaft aus der rigiden, ja fast würde ich sagen brutalen Isolation nach einem Corona-Ausbruch nach draußen zu fliehen. Nichts ist gut im Blick auf die Aufheizung der Erdatmosphäre. Nur Zweckoptimisten oder Demagogen behaupten weiterhin, wir würden das Pariser Wärmeziel noch einhalten können. Und auch wenn die letzten Aktionen der letzten Generation durchaus unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, kann doch ihr Anliegen keinen und keine mehr unberührt lassen. Ach, und vieles ist gar nicht gut in unserem Land. Inflation, Inzidenz, Intoleranz, Infrastruktur. Aufhören, Schluss jetzt, sagt meine Tochter, wenn ich die Nachrichten referiere und fragt, wie hältst du das bloß aus? Und dann habe ich plötzlich den Impuls, sie wieder in den Arm zu nehmen, wie das kleine Mädchen, das sie damals war, und ihr zu sagen, alles wird gut. Als ich 4 Jahre alt wurde, schenkte mir meine Mutter zum Geburtstag ein schickes, großes, rotes Dreirad. Ein Renndreirad, wie ich fand. Es war im Frühsommer und wir gingen natürlich gleich nach draußen. und probierten das Gefährt aus, meine Sandkastenfreundin und ich. Hinter unserem Mietshaus war ein Rasenstück. Ein asphaltierter Weg führte dazwischen entlang und ich treppelte, wie man bei uns zu Hause sagt, und treppelte immer fester, und weil schon kleine Jungs imponieren wollten, fuhr ich wesentlich schneller, als es gut für mich war, und schaute zurück zu Andrea mit einem triumphierenden Blick und fuhr noch schneller und hab nicht mitbekommen, dass der Balkon der Erdgeschosswohnung in meine Fahrbahn ragte, und als ich den Kopf zurückdrehte nach vorne, da war es schon zu spät. Blut schmeckt wie Eisen. Ich brüllte wie am Spieß. Andrea auch. Und meine Mutter kam nach draußen gerannt. Zwei Schneidezähne habe ich damals verloren, aber ich erinnere noch genau die Weiche und Wärme der Umarmung, die ich dann bekam. Sie hielt mich, bis mein Leid und mein Geschrei und mein Schmerz nachließen, und flüsterte immer wieder: Alles wird gut. Alles wird gut. Das ist die säkulare Variante des Glaubens an das Reich Gottes. Ja, aber wann ist es dann soweit, fragen die Pharisäer. Also diejenigen, die sich auskennen mit der Schrift und ihrer Auslegung, die keine säkulare Variante für ihre Hoffnung brauchen. Wann wird es soweit sein? Wann beginnt das Reich Gottes? Und woran können wir erkennen, dass es endlich soweit ist? Jetzt kann man bei Jesu Aussagen über das Reich Gottes, und man muss es auch tun, zwei verschiedene Typen unterscheiden. Zwei Redeweisen, eine präsentische und eine futurische. Beide kommen in unserem kurzen Abschnitt vor. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, ist. Das ist Jesu Botschaft für die Vorsichtigen. Präsenz. Aber auch, ihr werdet es nicht mehr erleben. Das ist Jesu Botschaft für die Ungeduldigen. Futur. Und von beidem erzählt Jesus immer wieder und immer wieder in Gleichnissen, um den Skeptikern nahezubringen, dass das Reich Gottes gegenwärtig ist, und um den Fanatikern nahezubringen, dass das Reich Gottes erst in der Zukunft liegt. Für die Skeptiker erzählt er Geschichten wie die von der Saat, während der Bauer schläft, die ganz von alleine wächst. Er erzählt vom Salz, das eine fade Speise würzt, von einem Arbeitgeber, der quasi bedingungsloses Grundeinkommen zahlt, von einer kostbaren Perle, für die ein Händler sein komplettes Vermögen einsetzt. Und nicht nur was Jesus sagt, auch was er tut, bringt die Gegenwart des Reiches Gottes zur Geltung. Jedes Heilungswunder stellt Gottes gute Schöpfung wieder her. Jede Dämonenaustreibung seine gute Weltregierung. Jede Sündenvergebung seine Barmherzigkeit. Und jede Zuwendung zu Armen und Ausgegrenzten seinen Willen zur Inklusion. Und das vor den Augen des geneigten Publikums. Gegenwart. Jetzt. Andererseits, ihr werdet es nicht erleben. Später. So weist Jesus die Fanatiker zurecht, die jederzeit bereit sind, das Reich Gottes in die eigenen Hände zu nehmen und jetzt mal richtig durchzusetzen. Denen erzählt er von 10 Brautjungfern, die, ganz egal, ob töricht oder klug, nichts anderes tun können, als warten, bis die Hochzeit beginnt. Er erzählt von einem abwesenden Weinbergbesitzer, dessen Pächter frivolen Unfug treiben, während er auf sich warten lässt. Er erzählt vom kommenden Richter, der einst die Menschen scheiden wird wie Schafe und Böcke. Und bei Jesu Prozess, der dann zu seiner Liquidierung führen wird, fragt ihn Pilatus: Bist du ein König? Und Jesus sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Oder eben hier in Lukas 17. Es ist noch nicht so weit. Geduld. Diese Spannung zwischen Gegenwärtigkeit und Zukunft, die bestimmt Jesu Rede vom Reich Gottes. Und wir tun gut daran, sie nicht einfach aufzulösen. Wie man den Eischnee, wenn er einmal unter den Teig gehoben ist, auch nicht wieder rauspräparieren kann. Man muss warten, bis der Teig ausgebacken ist, aber er ist eben schon drin. Einen Meister solchen Unterhebens feiern wir heute. Und wie es sich für Christinnen und Christen gehört, nicht an seinem Geburts-, sondern an seinem Todestag. Als Heinrich Schütz im hohen Alter von 87 Jahren in Dresden starb, hatte er die Musik seiner Zeit geprägt wie kein anderer. Und das, obwohl er sein Leben als nahezu qualvolle Existenz beschrieb. Kein Wunder. Der 30-jährige Krieg prägt seine Epoche. Er legt Deutschland in Trümmer. Er dezimiert die Bevölkerung um ein Drittel. Und dazu kommen Hungersnöte und in Dresden verschiedene Pestepidemien. All das weiß Heinrich Schütz natürlich noch nicht, als er als junger Mann von Kassel nach Dresden wechselt, um dort die Hofkapelle zu leiten. 1619, im ersten Kriegsjahr, hatte er geheiratet. Und eigentlich hätte nun alles stetig aufwärts gehen können mit dem außergewöhnlich begabten Musiker. Doch schon 1625 starb seine Ehefrau. Eine Tochter starb mit 17 Jahren, die andere im Kindsbett. Der Krieg hinterlässt seine Spuren, auch was die Arbeit angeht. Für Kultur fehlt das Geld. Die löbliche Musik, schreibt Schütz im Vorwort der kleinen geistlichen Konzerte, ist von den anhaltenden, gefährlichen Kriegsläuften in unserem lieben Vaterlande deutscher Nation nicht allein in großes Abnehmen geraten, sondern an manchem Ort ganz niedergelegt worden. So weit ist es gekommen. Nichts ist gut für den Komponisten in Dresden. Aber seiner Musik merkt man davon nichts an. Im Gegenteil, bei aller Komplexität geht immer wieder eine fast überirdische Klarheit von ihr aus, wie in den kleinen geistlichen Konzerten. In seiner Vertonung von Luthers großer Litanei, die wir nachher bei der Abendmahlsausteilung hören werden, da ist bei aller Verzweiflung angesichts von Pestilenz und teurer Zeit die Ahnung der Erfüllung zu hören. Behüt uns, lieber Herr Gott. Das ist, als wolle Schütz sich selber und uns sagen, alles wird gut. Wie auch in der Ukraine noch nichts gut ist. Russische Kamikaze-Drohnen, Folterkeller, Massengräber und immer wieder nukleare Drohungen aus dem Kreml. Schätzungsweise 230.000 Wohnungen, private Wohnungen sind zerstört. Unbewohnbar gemacht worden und die Zerstörung geht weiter. Aber Dmytro Kirpa resigniert nicht. Der junge IT-Spezialist aus Kiew koordiniert die ukrainische Aktion Repair Together. Junge Ukrainerinnen und Ukrainer, es sind etwa 4.000 bis heute, fahren in die befreiten Gebiete und helfen beim Aufräumen. Mit Schaufeln in der Hand gehen die Freiwilligen die Überreste eines Dorfkulturzentrums an, zerstört im März durch einen russischen Raketeneinschlag. Trümmer überall, Balken, Steine, Staub. Die jungen Frauen und Männer werfen Schutt auf den Lader eines Traktors. Ein DJ, dessen Plattenspieler auf einem Stapel von Munitionskisten montiert ist, legt auf Techno und House während der Arbeit. Manche schaufeln im Takt, andere tanzen. Früher, sagt Tanja Burjanova, habe ich Partys gefeiert. Jetzt ist Freiwilligenarbeit mein Lebensstil. Wie finanziert ihr eure Einsätze, fragt ein Reporter vom WDR. Ich habe Ersparnisse. Wir sammeln Geld auch im Ausland, sagt Dmytro Kirpa. Und auch, wenn sie bis zum Wintereinbruch nur 17 Häuser wieder bewohnbar gemacht haben werden. Das ist das Ziel, 17 Häuser bis zum Winter. So resignieren sie nicht. Er sagt, es ist nicht wichtig, wie viele Häuser noch zerstört werden. Wir werden jedes einzelne wieder aufbauen. Es ist, als würde er sagen, alles wird gut. Und eine dritte, eine letzte Reichgotteserfahrung, Wolfgang Barten, der damalige Superintendent des Kirchenkreises Schöneberg und heute Vorsitzender des Gustav-Adolf-Werks der Berlin-Brandenburgische Landeskirche, der hat erzählt, wie sich ihm, Zitat, ganz unversehens, inwendig und hinterrücks der Himmel auftat und geöffnet blieb bis heute. Es war das Jubiläum der Aktion Sühnezeichen, ein ganzer anstrengender Tag voll Wichtigkeit, Menschen und Themen. Jetzt ist es genug. Da soll noch ein kleiner Kinderzirkus auftreten, muss nicht sein. Aber der Zirkus-Sonnenstich war schneller. Junge Artisten mit Down-Syndrom. Und wir sitzen da mit offenem Mund. Es sind nicht die Kunststücke, sondern es kommt die Freude über uns, wie ein Blitz. Bebende Begeisterung. Gesichter aus einer anderen Welt. Und aus dem Blitz wird ein Regenbogen. Alles ist gut geworden. Für einen Moment. Bin ich jetzt zu weit gegangen? Habe ich euch doch? Jesu ausdrücklicher Warnung zum Trotz Keimzellen des Reiches Gottes damals und heute? In Dresden, in Cherson, in Berlin vorgeführt? Siehe hier oder da? Für sich betrachtet vielleicht. Es gibt aber einen kleinen Unterschied zwischen mir und denen, die sagen, das Reich Gottes sieht so oder so aus. Es ist hier oder da griffbereit. Ich sage auch 1636 in Dresden mit schutzberückender Musik. Auch 2000 in Berlin mit der unbeschwerten Heiterkeit des Zirkus Sonnenstich. Auch 2022 in Cherson mit der ungebrochenen Widerstandskraft der jungen Freiwilligen war nicht einfach Reich Gottes. Alles wird gut. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Diese Sätze bleiben durch nichts gerechtfertigt, aber sie werden Wirklichkeit, indem sie ausgesprochen und miteinander geteilt werden. Eine verborgene Wirklichkeit manchmal, ja. Manchmal sogar verborgen unter ihrem direkten Gegenteil. Aber eine Wirklichkeit, das ist übrigens bei allen Glaubenssätzen so. Alle Glaubenssätze sind durch nichts gerechtfertigt. Aber sie werden Wirklichkeit, indem sie miteinander geteilt werden. Für heute muss das reichen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wir können es nicht herauspräparieren. Wir können es nicht herstellen. Aber wir können einander davon erzählen und wir können uns darauf einstellen. Und so bewahrt der Friede Gottes, der höher ist als unser vernunftgemäßes Begreifen, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.